بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت مقصرنا. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا. نجح أبناءنا وبناتنا وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 19. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmenden, Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim 19. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام أعمال القلوب وعلمنا أنها الأصل، فإذا صح هذا الأصل صحت بقية الفروع، وإذا فسد هذا الأصل فسدت بقية الفروع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من أجل ذلك بدأنا الحديث عن أول الأعمال للقلب وهو الإخلاص. فبدأنا بيان مفهوم الإخلاص وذكرنا النصوص الواردة في بيان فضله وأهميته، ثم شرعنا في تطبيقات الإخلاص، وكان منها تطبيقات الإخلاص في التوحيد، ثم تطبيقات الإخلاص في الصيام، وهذا ما زلنا في رحابه. فقد وقفنا أمام حديثين للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام الإخلاص في الصوم، منها حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام قول النبي إيمانا واحتسابا فيما يتعلق بالصيام. إيمانا أي إيمانا بفرضيته ومشروعيته، احتسابا أي احتسابا للأجر والثواب على الله رب العالمين. وهذا يقتضي منا العلم بأحكام الصيام لكي نحقق الصيام إيمانا واحتسابا. فبدأنا نقف أمام مفهوم الصيام وأمام شروط الصيام. تكلمنا عن شروط الوجوب، تكلمنا عن شروط الصحة، وفي هذا اللقاء نتحدث عن شروط الوجوب والصحة معا. الوجوب والصحة معا، لأن العلماء قسموا شروط الصيام إلى 3 أقسام. القسم الأول شروط الوجوب، شروط الوجوب اللي هي البلوغ والقدرة على الصيام والإقامة. ثم انتقلوا بعد ذلك لشروط صحة الصلاة، شروط الصحة فقط، وهي النية والتمييز، والشرط الثالث أن يقع الصيام في الزمان القابل للصيام، فلا يقع في يوم يحرم صومه. في هذا اللقاء مع القسم الثالث بعد أن يترجم المترجم، نبدأ نتكلم الليلة عن شروط وجوب وصحة الصوم معا.
Wir sprechen immer noch über die Taten des Herzens, liebe Geschwister. Wir haben erwähnt, dass die wichtigste Tat al-Ikhlas ist, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben das daran festgemacht, an der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem er gesagt hat, wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen, wenn dieser gut ist, beziehungsweise gesund ist, dann ist der Rest auch gut. Und wenn dieser verdorben ist, dann ist der Rest auch verdorben, wahrlich, es ist das Herz. Und genauso wie das Herz die Grundlage, beziehungsweise die Gesundheit des Körpers ausmacht, genauso macht die Aufrichtigkeit die Gesundheit der Tat. Genauso macht die Aufrichtigkeit die Gesundheit der Tat sozusagen, damit diese Tat auch angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben generell über Al-Ikhlas gesprochen, Al-Ikhlas fi Tawhid, yani Al-Ikhlas im Monotheismus, im Ein-Gott-Glauben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben aber auch über die Aufrichtigkeit im Fasten gesprochen. Und bezüglich der Aufrichtigkeit im Fasten haben wir uns zwei Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angenommen und näher erläutert. Die erste Aussage ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagt, wer den Monat Ramadan fastet aus tiefer Überzeugung heraus, yani dass es für ihn verpflichtet ist, und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und die andere Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer einen Tag fastet, dem entfernt Allah azza wa jalla sein Angesicht 70 Jahre vom Höllenfeuer. Wir haben generell über die Aussagen gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, was es bedeutet, beziehungsweise wie gewaltig die Belohnung ist und was es mit sich bringt. Aber wir haben auch darüber gesprochen, über die Bedingungen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt hat, indem er gesagt, wer den Monat Ramadan fastet, aus tiefer Überzeugung heraus, yani mit dem festen, fundamentalen Glauben, dass es für ihn verpflichtend ist sozusagen. Er weiß, Allah azza wa jalla hat es ihm zur Pflicht auferlegt, dass er diesen Monat fastet, und aufgrund dessen fastet er, und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, dass diese gewaltigen Aussagen, muss man auch Kenntnis haben über das Fasten an sich und was es für Bedingungen, Voraussetzungen und so weiter und so fort gibt. Wir haben angefangen, über die Bedingungen des Fastens zu sprechen, speziell, denn die Gelehrten unterteilen dies in drei Bedingungen. Erstens, dass es verpflichtend ist. Zweitens, dass du die Gründe schaffst, dass es von dir angenommen wird. Und drittens, dass es verpflichtend ist und auch die Gesundheit des Fastens vorhanden ist. Yani auch, dass es von dir angenommen wird. Wir haben die Bedingungen dass es verpflichtend ist, haben wir die Bedingungen erwähnt. Und zwar erstens, dass man das Reifealter erreicht hat. Zweitens, dass man die Qudra, dass man die Kraft dazu hat zu fasten. Wir haben erwähnt, wer davon ausgeschlossen ist. Und dass man ortsansässig ist. Dann haben wir die zweite Bedingung erwähnt, und zwar, dass das Fasten auch von dir angenommen wird. Wir haben gesagt, dass das Fasten von dir angenommen wird, braucht es ebenfalls drei wichtige Bedingungen. Erstens, die Niyya, dass man die Absicht fasst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben erwähnt, die Taten sind wahrlich, entsprechend den Absichten. Und zweitens, dass man dieses Sinn-Tamyiz, dass man dieses Alter erreicht hat, was zwischen bei 6 Jahren plus minus liegt, ab dann erst wird es von einem angenommen. Vorher kann das Kind kein Kenntnis über die Ibadah haben und es wird sozusagen auch nicht von ihm angenommen. Und wir haben erwähnt drittens, dass die Fastentage nicht an einem Tag sind, an dem es verboten ist zu fasten, wie beispielsweise die Feierlichkeiten des Islam oder der Tag des Zweifels und so weiter und so fort. Heute kommen wir zum dritten wichtigen Punkt, beziehungsweise zur dritten Bedingung, und zwar, die Gelehrten haben das so unterteilt, wie wir gesagt haben, erstens, dass es verpflichtend ist, zweitens, dass es angenommen wird. Und dann haben sie eine dritte Bedingung geschafft und haben gesagt, diese zwei Bedingungen müssen auch miteinander vorhanden sein. Das heißt, dass es verpflichtend ist und dass die Tat, beziehungsweise dass die Voraussetzungen gegeben sind, dass dieses Fasten auch von dir angenommen wird. Und das ist das, womit wir heute weitermachen werden, beten in Leiter.
Schurut al-Wujub ma'a s-Sihha awaluha al-Islam. فلا يقبل الصيام من الكافر الأصلي ولا من المرتد، لا يقبل الصيام من الكافر الأصلي ولا من المرتد. الدليل قول الله تعالى في سورة الزمر آية 65، مخاطبا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والخطاب للنبي معنى تعظيم الأمر، فهو خطاب للأمة بأسرها. قال الله تعالى مخاطبا نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يؤدي إلى حبوط العمل، يعني بطلان العمل وعدم قبوله. إذن الكافر الأصلي لا يقبل منه صوم إنسان. يجي بعض الإخوة في الغرب هنا يقول لك: والله يا عم الشيخ أنا زوجتي كتابية لكن بتصوم معانا رمضان. أقول لك بتعذب نفسها ولا قبول، لأن شرط قبول العمل الإسلام وهي ليست مسلمة، فكيف تصوم رمضان؟ أنت بتضحك على من وهي بتضحك على مين؟ يقول لك: والله بتشاركني في صيام رمضان. يقول لك: لا ما تخلاش تشاركك، قول لها ادخلي الإسلام، لأن صيامك غير مقبول لأنك غير مسلمة، وشرط وجوب وصحة الصوم الإسلام، لا بد أن تدخل الإسلام، فأنت تعلمها الإسلام وتنطق بالشهادتين. إنما يقول لك: والله دي بتعمل كذا وبتعمل كذا، ما يقبل منها. لماذا؟ لأن شرط الصحة مع الوجوب هو الإسلام. كذلك اللي ارتدد عن الإسلام حبط عمله والعياذ بالله، يعني كل العمل اللي قام به غير مقبول، باطل. ليه؟ الردة تحبط العمل. فكما أن الإسلام يجب ما قبله، كذلك الردة تبطل ما قبله، خلاص بطل العمل كاملا. خلاص بالردة حبط العمل، بطل العمل، خلاص. يبقى ده شرط مهم قوي لازم ننتبه له، إن شرط وجوب العمل وصحة العمل هو الإسلام، فلا تقبل عبادة من غير المسلم.
Die erste Bedingung, die wir erwähnen, wir haben gesagt, dass wir jetzt zu den dritten kommen und jede Bedingung hat wieder ihre Unterbedingungen sozusagen. Die erste, die wir erwähnen, ist, dass die Person, welche am Fasten ist, der Religion des Islam angehört. Denn viele Geschwister heutzutage, yani vielleicht hat er eine Frau geheiratet, die yani vielleicht Christin oder Jüdin ist, und er ist stolz, er prahlt damit und sagt: Ja, meine Frau, die fastet mit mir am Ramadan und sie macht dies und das und so weiter und so fort. Aber all diese Taten sind unnötig, weil sie nicht angenommen werden. Yani diese Person, die fastet, ohne dass sie ein Muslim ist, quält sich eigentlich nur den Tag über. Quält sich nur den Tag über. Und der Beweis dafür, dass die wichtigste Grundlage, dass man der Religion des Islam angehört, ist im Buch Allah subhanahu wa ta'ala, in Surah Az-Zumar, Vers 65, sagt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das, was Allah azza wa jalla zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, gilt als Khitab, gilt als Botschaft sozusagen, als Aufruf für die gesamte Umma. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wenn du wahrlich die Beigesellung praktizieren würdest, yani wenn du abfallen würdest vom Islam, wenn du die Beigesellung praktizieren würdest, dann würden wahrlich deine Taten zunichte gehen. Und du wirst zu den Verlierern gehören. Dann werden deine Taten zunichten gehen und du würdest zu den Verlierern gehören. Genauso, yani, wie das Fasten nicht von einem angenommen wird, der grundsätzlich sowieso schon kein Muslim ist, genauso wie diese Tat auch nicht angenommen von einer Person, welche ursprünglich der Religion des Islam angehört hat, aber dann vom Glauben abgefallen ist. Denn genauso wie die Tauba, die Reue, yani, nachdem man vielleicht Schlechtes praktiziert hat oder bevor man vielleicht in die Religion des Islam eingetreten ist und dann die Religion des Islam annimmt und das bereut, ja, sei es jetzt für den Fall, dass man die Religion neu annimmt, dann mit deiner Shahadatain, die du vollziehst, wird dir das vergeben, was vorher war. Und genauso, wenn du auch schon immer Muslim warst, aber du hast vorher Sünden praktizierst, genauso wie die Tauba das reinigt, was davor an schlechten Taten war, genauso lässt dieses Abfallen von der Religion das zugrunde gehen, was vorher war. Yani genauso, wenn du immer diese schlechten Sünden praktiziert hast und dann hast du die Tauba gemacht, dann wird dir das vergeben, was vorher war. Und umgekehrt, wenn du die ganze Zeit vielleicht gute Taten gemacht hast, aber dann kommt diese Ridda, yani dann fällst du vom Islam ab, mit einer Aussage, mit einer Tat, wie auch immer, dann wird all das, was vorher war, egal was das für gute Taten waren, wird dann ebenfalls zunichte gemacht. Das heißt, es gilt für denjenigen, der grundsätzlich kein Muslim ist, und es gilt für denjenigen, der grundsätzlich vom Islam abgefallen ist, dass diese Tat nur angenommen wird, wenn man das Glaubensbekenntnis spricht.
لذلك بننبه المتساهلين في بلاد المسلمين وغيرها ممن يسبون دين الله عز وجل، ومعلوم أن حكم سب الدين ردة وكفر بالإسلام. تاني، سب الدين ردة، ومن أحكام الردة أن زواجه باطل، يبقى بطل الزواج. وإن جامع زوجته فهو زاني وليس بمسلم. انتبه لهذا. إن مات على هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إن مات على هذا لا يرثه مسلم. فهذه مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. البعض بيتساهل بسب الدين. سب الدين أي سب الملك جل جلاله، سب الله عز وجل، هذا دينه. فمن سب الدين ارتد عن الإسلام قولا واحدا. تاني، من سب الدين ارتد عن الإسلام قولا واحدا وحبط عمله جميعا، وحبط عمله جميعا. وإن كان زوجا فسخ عقده بالردة، فأصبحت زوجته ليست بزوجة. فإن أراد أن يتوب لابد أن ينطق بالشهادتين من جديد ويغتسل ويعيد عقد زواجه من جديد، لأنه خلاص بالردة فسخ العقد. أحكام كثيرة جدا جدا تترتب على هذا الأمر، وللأسف في بلاد المسلمين يتساهلون بهذا الأمر. تجد كله بيسب الدين إلا من رحم ربه وعصى. السائق طول ما شغال عمال يسب الدين للناس، العامل في شغله عمال يسب الدين للناس. هذه ردة عن الإسلام، هذه ردة عن الإسلام. فمن سب الدين عالما قاصدا مختارا وليس بمكره وليست عنده شبهة التأويل فهو مرتد عن الإسلام قولا واحدا، كافر كفرا أكبر، مخرج عن ملة الإسلام. فننتبه لهذا. فلا ينفعه لا صوم ولا تنفعه صلاة ولا تنفعه عبادة، لأن كل العبادات أحبطت بسبه للدين. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر ونبينه لمن حولنا.
Deswegen sollte man sich auch in Acht nehmen, liebe Geschwister, wenn wir sagen, dass die Essenz oder die Grundlage jeder Tat, dass es die Islam ist, dass es die Religion des Islam ist, damit sie überhaupt angenommen wird. Genauso ist es auch wichtig, dass man dieses Bewusstsein wieder etwas schärft bei vielen unserer Landsleute, auch in unseren Herkunftsländern und so weiter und so fort, dass man mit gewissen Aussagen vielleicht aus der Religion des Islam austreten kann, ohne dass man es vielleicht weiß. Und vielleicht Aussagen, die wir als spaßige Aussagen sehen, wie beispielsweise der eine verflucht die Religion und der eine verflucht dies und jenes. Und man sollte wissen, derjenige, der die Religion verflucht, ja, und das gibt es ja auch, diese Aussage, ich verfluche deine Religion und so weiter und so fort, wer dies macht, der ist aus dem Islam ausgetreten. Und er hat nicht den kleinen, sondern den großen Kuffer begangen. Yani der Kuffer, der die sozusagen aus der Religion rausnimmt. Das heißt, wenn du das tust, ohne dass du dafür gezwungen wurdest und ohne dass du eine Shubha hast, yani eine Zweifelsangelegenheit oder eine Sache, die dir vielleicht nicht ganz klar ist, ja, das sind vielleicht die Gründe, die das Ganze entschuldigen könnten. Ja, aber wenn dies nicht vorhanden ist und du verfluchst sozusagen die Religion und so weiter, dann solltest du dir bewusst sein, dass du aus der Religion des Islam ausgetreten bist. Und dieser Austritt aus dem Islam, der macht erstens deine ganzen praktizierenden Taten in der Vergangenheit, macht er zunichte. Und du bist aus der Religion des Islam ausgetreten. Das heißt, wenn du verheiratet bist, dein Heiratsvertrag, dein Ehevertrag ist ungültig. Diese Heirat ist ungültig. Das heißt, sie ist aufgehoben. Wenn du danach den Geschlechtsakt mit deiner Frau praktizierst, dann bist du gleichgestellt mit jemandem, der den unehelichen oder außerehelichen Geschlechtsverkehr praktiziert. Wenn du stirbst, wirst du weder gewaschen, noch wirst du eingehüllt im Leichentuch, noch wirst du im Friedhof der Muslime beerdigt, noch wird man dich beerben. Und es sind viele, viele, viele Urteile, die damit zusammenhängen. Deswegen sollte man ein Fingerspitzengefühl haben, liebe Geschwister, beziehungsweise sollte man sich bewusst werden, dass solche Aussagen, dass es keine spielerischen Aussagen sind, sondern Aussagen, die dich aus der Religion bringen. Das heißt, wenn du dir dessen bewusst bist und das bereust, musst du wieder die Shahadatain sprechen, das Glaubensbekenntnis, du musst die Ganzkörperwaschung vollziehen, so als wärst du neu in die Religion des Islam eingetreten.
Und wir nennen auch ein paar der Jahle, die sagen, ich habe den Dien, aber ich habe den Dien. أصب الديك ها
ديب.
الديك بالكاف
في بالديب بالباء
كمان الديب كمان طيب نعم في مصر يقول لك الديك خلاص كده طيب وأنا نقول له لماذا تصب الديك الديك يسبح للملك الديك يؤذن للصلاة بتسب الديب ليه على قوله في أهل سوريا وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم ثم إن سبك على ما وصل إلى من سببته ما وصلوش الديب ولا الديك وصلوا سب للدين فلا يجوز التلاعب بالأحكام الشرعية هذا فجور فننتبه لهذه الأحكام يا إخوة الله يبارك لكم يعني القرآن في سورة التوبة بيّن لنا حكما غريبا عجيبا لازم ننتبه له. النبي كان في غزوة من الغزوات وفي بعض المنافقين مع النبي، فقالوا جملة كده فيها سخرية بالنبي وأصحاب النبي. قالوا قراؤنا هؤلاء أصحاب بطون، يعني بيأكلوا كتير، يقصدون النبي ومن معه. فنزل القرآن بكفرهم وردتهم عن الإسلام وإعلان هذا، فقاموا يعتذروا النبي، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بس بنهرج بنهزر، ها زي بيقول لك ده دعابة، خلاص كده ده بنهزر، دي نكتة، خلي بالك هذا كفر أكبر. لا يجوز اللعب بالثوابت، لا يجوز اللعب بالقرآن والسنة يا إخوة، زي بعض الناس للأسف يعمل نكت على الجنة والنار، يعمل نكت على عذاب القبر، ده كفر يا إخوة، ربنا يعافينا وإياكم. ده القرآن بيقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فننتبه لهذه الأحكام. خلاص اللي يقول له تدخل القبر يجي لك الملك يقول نفد رصيدكم، شفت قلة الأدب، ملك أتدري من هو الملك؟ إنه منكر ونكير. فتان القبر، فتان القبر، أنت عارف يعني ملك؟ مصيبة كبيرة جدا يا إخوة أن نجعل ثوابت الإسلام عرضة للنكات والتهريك والضحك، هذه أمور دينية، ثوابت الإسلام. فللأسف بسبب فجور الفسقة من أهل الفن والغناء والرقص عمت البلوى في الأمة، بقى خلاص الدين عرضة للسخرية وعرضة للتهاون، وهذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. قال أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تلعبون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم. هذه مشكلة قطبة، ننتبه لهذا، الله يبارك فيكم. في قضية السب المسلم لابد أن يحفظ لسانه عن هذه الأمور التي تؤدي إلى الردة وهو لا يشعر.
Ebenfalls wie der Sheikh erwähnt, was auch in unseren Heimatländern ja sehr stark verbreitet ist, wie wir gesagt haben, dass man die Religion eines anderen verflucht, dass viele versuchen, die Wortendung zu drehen, sodass aus Din, yani wenn er die Religion verflucht, ja, dass er aus diesem Wort Din, dass er daraus Dik macht beispielsweise. Oder wie in Syrien, wie der Bruder gesagt hat, dass man macht Dib. Ja? Und auch hier, yani damit will er, das ist jetzt ein vielleicht eher für die Arabisch Sprechenden interessant, aber wenn man diese Aussage spricht und dann sagt man am Ende anstatt der Ad-Din, dann ändert man dieses Wort am Ende. Mit dem deutschen Wort oder mit dem Übersetzen der Religion lässt sich das nicht machen, denn wenn man da einen Buchstaben verändert, kommt kein neues Wort heraus oder irgendein Wort, das eine Bedeutung hat oder ähnliches. Für das Arabische ist es eher gemacht. Aber auch hierbei, wie der Sheikh erwähnt hat, ist es auch hier ja eine Belustigung über die Religion. Auch hier ist es eine Belustigung über die Religion. Ja, auch wenn du jetzt sagst, den Dik, ja, den Hahn sozusagen verfluchst, und dieser Hahn ist auch ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah azza wa jalla sagt, und egal was es auch immer ist von einer Sache, es lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, aber ihr ergreift bzw. begreift bzw. versteht bzw. nimmt es nicht wahr, ihre Lobpreisungen zu Allah. Deswegen sollte man sich bewusst werden, auch wenn du hier einen Buchstaben veränderst oder so und sagst, ich habe ja nie seine Religion verflucht, sondern was anderes mit diesem Wort angestellt, auch hierbei sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, dass das kein Spiel und Spaß ist. Und auch ja, generell sich belustigen, ja, wie manche sagen, wenn du ins Grab gelegt wirst, dann kommt der Engel und der wird sagen, dies, das und ja, die Engel, die zu dir kommen, und er wird zu dir sagen, dein Konto ist entleert und so weiter. Ja, nee, all diese Belustigungen, oder wenn du ins Höllenfeuer eingehst, dann wirst du das und das machen und dies und jenes. Ja, nee, all das, was mit dem Verborgenen auch zu tun hat, mit der Religion generell, sollte man sich bewusst sein, dass es kein Spaß ist und dass es eine gefährliche Aussage sein kann. Wir sehen in Surat Tauba, wie Allah subhanahu wa ta'ala eine gewisse Anzahl von Personen ja, nee, ihnen bestätigt hat, dass sie den Kufr sozusagen vollzogen haben, nachdem sie sich belustigt haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie waren auf einer Reise mit dem Propheten und mit verschiedenen der Sahaba, und dann hat einer gesagt, seht her, unsere Person und so, yani damit ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint und ein paar auserwählte Sahaba, yani was für große Bäuche sie haben. Ja, das hat er gesagt, und so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, yani wollt ihr euch denn etwa über Allah und seinen Gesandten belustigen? Ja, und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gefahr dieser Aussagen dargestellt. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns alle bewusst werden, dass die Religion kein Spaß ist, dass solche Aussagen, die man tätigt, im Deutschen gibt es die natürlich vielleicht gar nicht oder sehr, sehr wenig, aber bei den Arabern, aus den arabischen Herkunftsländern unter den Muslimen ist das sehr, 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 sehr stark verbreitet, dass man sagt, ich verfluche deine Religion und ich verfluche dies und das und jenes. Sollte man sich bewusst sein, dass das Aussagen sind, die einen aus der Religion des Islam austreten lassen, liebe Geschwister.
الشرط الثاني من شروط الوجوب مع الصحة العقل العقل فالمجنون غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وفي رواية حتى يفيق فالمجنون مرفوع عنه التكليف لأنه فقد أداة التكليف وهي العقل وبالتالي لا يطالب المجنون بالعبادات لا يطالب بالصلوات لا يطالب بالصيام وإن فعله لا يقبل منه لأنه فاقد لمعنى التكليف هو غير مكلف خلاص يجي بعض الناس يكون ربنا مثلا أكرمهم بطفل غير مكلف يعني كبر وعنده العقل إيه فيقول له صوم ايه احنا بنعوده يصوم على ايه هذا لا يصوم هذا غير مكلف خاصة اصحاب العلل العقلية بعض الناس دي خلاص طب يا عم الشيخ ليه يبتلى انسان بالجنون عشان حضرتك انت تشكر النعمة ربنا جعله لك انت آية خلقك بعقل متدبر وقادر ان يفقدك عقلك فجعل لك آية كل ما تشوفه تشكر ربنا على نعمة العقل كل ما تشوفه تحمد ربنا اللي خلقك سويا فجعل ده آية يعني العلل والعاهات والأمراض في الكون ده ابتلاء واختبار عشان كل ما أنا أشوفه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عشان أشكر النعمة وهو معفو عنه مرفوع عنه التكليف وفي الآخرة سيمتحن واضح؟ فإذا ربنا جعلهم آية جعل المريض آية جعل اللي عنده عاهة آية عشان أنا وإنت نعتبر وعشان نعرف طلاقة القدرة وعشان نعرف عظمة ربنا عز وجل خلاص أو إنسان شوف كده لما فقد عقله شوف التوازن كله اختل ممكن عادي جدا يمشي يبول في الطرقات فاقد للعقل ممكن عادي جدا يمشي يضرب الناس بالحجر فاقد للعقل صح؟ طيب إنت ربنا أنعم عليك بنعمة إيه؟ طب اشكره بقى انك بتفكر وانك بتضبط اقوالك واعمالك غيرك لا يضبط ذلك لانه فاقد لنعمة العقل خلاص كده وهكذا واحد ولد اعمى مش ده ظلم تتهم مين تتهم الخالق سبحان الله هل هو ظلمه والله ما ظلمه ابدا بل جعله آية وان صبر على ابتلاء الله له اسمع لحديث النبي قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لا أجد ثوابا له إلا الجنة يبقى تكريم ولا لا تكريم لكن مشكلتنا أحيانا بتغيب عندنا تلك الحكم في أفعال الله عز وجل يا إخوة ربنا من أسماء الحسن أنه الحكيم حكيم يعني يضع كل شيء في موضع بحكمة من أسماء الحسن أنه العدل لا يظلم أحدا من أسماء الحسن أنه العليم فما تجيش بعقلك أنت القاصر تتهم ربك الخالق خلاص كده زي الملحدين وغيرهم وغيرهم خلاص واللادينيين وكذا ويتهمون الله عز وجل يعني عجبني قوي مناظرة بين ملحد وأخ من أهل السنة الملحد بينكر وجود الله عز وجل فالأخ أبطل المناظرة بكلمة قال له يا أخي مناخيرك وحشة وكبيرة قوي كده ليه قال له انت بتعيب على خلق قال الله طب ما انت عارف ان في ربنا خالقه جاي تنظرني في الالحاد ليه بتنظر في الالحاد ليه مدام دي خلقه الله الفطره بتقول كده الفطره بتقول في خالق الفطره بتقول لك لما بديك بيك السبل وهتهلك تنظر للسماء يا مجرم خليك تركب مركب في المحيط وهتتقلب ليه بيعمل ايه من غير تلقائية ينظر للسماء بتنظر للسماء ليه في خالق بتنظر للخالق عشان ينجيك فالفطرة بتقول له في إله هو بيبطل الفطرة دي خلاص كده، فدي مشكلة. فننتبه لتلك الشبهات اللي يقول لك ليه المرض والطفل يمرض ليه؟ مش ده ظلم؟ ايه ذنب الطفل ده يتولد مريض؟ نقول له ملوش ذنب، لكن جعله آية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جعلوا آية ربما لحبه لأبويه يريد أن يكرمهما، فابتلاهما بهذا الطفل ليه؟ ليقضي حياتهما في خدمة الطفل ورعايته فيرفعهما الله عز وجل عنده درجات. يبقى تكريم ولا لا؟ تكريم. بل بالعكس، شوف بقى أهل الإيمان، أنا أعرف أناسا أقارب لي كان عندهم ابن مبتلى بضمور عقلي وظل حتى 14 سنة يخدمونه خدمة تامة في العلاج، يحملونه على ظهورهم، وكان ما شاء الله الولد بدين للمشافي شبه يوميا، في قضاء حاجته يحملونه لقضاء الحاجة وينظفونه، أكله يؤكلونه بأيديهم على مدار 14 سنة خدمة. والله الأم عندما مات الولد حتى الآن تبكي تقول كنا في رحمة في وجوده، كنا في خير في وجوده، فقدنا عملا يقربنا من ربنا. شوف أهل الإيمان بقى عارف إن ده كتكريم، ده تكريم. إنما صاحبنا بقى التاني شمعنا أنا يديني واد زي ده، لا حول ولا قوة، بتعترض على قضائه وقدره، ودي المشكلة. فاوعى تتهم ربك وهو الحكيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فده تكريم، لما يجي لك ولد عنده علة يعرف ان ده تكريم من ربنا لك، اما بيغفر لك ذنب واما بيرفع لك درجة وبيفتح لك باب لعمل الخير، غيرك محروم منه، غيرك محروم منه. بل طبعا ده في بلادنا في الغرب طبعا ده بالنسبة لهم فوق جميل جدا، لان اي ولد معاق بيبقى كنز لأبي وام، فلوس وسيارات وشغلانة، دي ده في الغرب دي مش موجودة. يقول لي ده انا اعرف واحد فرحان قوي عشان عنده النوع ده، والله يجيب افخر العربيات وافخمها، ضرايب ايه، وبيعطوه معاش، الا معاش كمان، ده معاش يعمل حاجة خلاص. فبقى هنا تكريم، شوف حتى الغرب عملوا تكريم واحنا في بلادنا مش عارفين انه تكريم، شفنا عبء ثقيل مع انه تكريم ايماني. فسبحان الخالق، زي اذكر احدهم من اهل الالحاد دول كان بيتكلم عن قضيه الحكمه دي والمرض، وكان موجود في الاجتماع ده، كان اصلا جايين اصلا عشان يسالوا عن بعض احكام المسلمين في تغسيل الميت وفي زياره المريض وكذا، والعلل نعمل ايه معاهم هم في المستشفى. قلت له سبحان الله، اولى الحكم ان انت تعمل. قال لي ازاي؟ قلت له هتشتغل ممرض ازاي وطبيب ازاي لو مفيش مرضى؟ يبقى مفيش طب، ما هو مفيش مرضى مفيش ايه؟ طب. وشركات الأدوية تشتغل ازاي وتبتكر ازاي وتخترع أدوية ازاي لو مفيش علل وأمراض؟ عمل لي كده وقعد يخبط، أعجب قوي كده، كانت غايبة عنه دي. قلت له دي حكمة من الحكم، لأن النبي قال تداوى عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. يبقى كل داء له إيه؟ دواء. يبقى لازم أنتوا تخترعوا وتبحثوا وتنقبوا يا أطباء، أي علة هتظهر جديدة تجد مراكز أبحاث بتقوم، صح؟ مليارات بتنفق عشان البحوث، وعلماء بيتحركوا ويتجولوا وتجارب على الحيوانات والحشرات، ده كله جاي منين؟ بسبب المريض ده. المريض ده شغل العالم كله، صح؟ ومرتباته ووظائفه واقتصاد بيزيد بسبب المريض ده. لو مش موجود المريض ده كله يتعطل ولا لا؟ لا يبقى في مستشفيات ولا أطباء ولا شركات أدوية. يقول لك مكان هيبقى حلو، لا ده كان المصيبة هتزيد على الأمة. يا والله، ألا تعرفون أن تلك الأمراض والعلل يكتشف من خلال الأطباء كيف الوقاية للأهل الأصحاء؟ يكتشف ميكروب معين خلاص كده، فيعمل مصل معين يقي جل البشرية من الداء ده. الله أكبر. وإلا لو ظهر بلا طب وبلا دواء تهلك الأمة. وذلك قديما كان لما يجي وباء الطاعون يحصد دولا كاملة. فشوف حكمة ربنا، فانت دايما بتعلم ظاهرا من الحياة الدنيا. خلاص مين الحكيم؟ الله. اسكت بقى فقول الحمد لله، جاب لك واد عليل قول الحمد لله، خلاص وهكذا. فدي حكم تغيب عن بعض الناس. فنقول العقل مناط الإدراك، فإن فقد العقل رفع التكليف، فلا صلاة ولا صيام ولا عبادة، خلاص ده غير مطالب، وفي الآخرة يمتحن أمام ربه جل جلاله. نعم.
den zweiten Punkt, den wir erwähnen, ist, dass man den zweiten Punkt, den wir erwähnen, ist, dass man bei völliger Geisteshalt sozusagen vorhanden ist, die Geistigkeit ist voll vorhanden, man ist völlig zurechnungsfähig. Man ist vom Verstand her voll zurechnungsfähig. Basierend darauf auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wir schon ganz am Anfang, vor zwei Wochen erwähnt haben, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Stift wurde erhoben, und wir haben gesagt, was das bedeutet, dass man nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Der Jüngling, bis er heranwächst, bis er erwachsen wird, der Schlafende, bis er auferwacht, und der geistig Zurückgebliebene, beziehungsweise der geistig Behinderte, bis er seine volle Geistigkeit wieder erlangt. Das heißt, solange er krank ist und diese Krankheit hat, ist es für ihn sozusagen unnötig, dass er fastet. Denn es wird auch, wie der Sheikh erwähnt hat, wird es nicht angenommen. Und er wird nicht zur Rechenschaft gezogen wegen diesen Pflichten. Er ist davon sozusagen befreit. Der Stift wurde erhoben. Er wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das ist, diese Krankheiten sind eine Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise diese Krankheiten bringen viele Weisheiten mit sich. Und der menschliche Verstand oder wir selbst sehen das oder sollten das eigentlich als eine Erinnerung für uns selbst sehen. Wenn du jemanden siehst, der geistig behindert ist, dann wird dir eigentlich bewusst, welche gewaltige Gabe du eigentlich hast. Weil der geistig Behinderte, der ist nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen angemessen, nicht angemessen, zwischen Schamhaftigkeit, zwischen Offenheit unter den Menschen. Der geistig Behinderte ist in der Lage, dass er auf der Straße umherspaziert und dort, wo es ihm gefällt, uriniert er oder macht sogar anderes. Und fällt er die Leute an oder verfolgt die Leute, schlägt die Menschen und so weiter und so fort. All diese Taten, die man sieht, sind ein Zeichen dafür, wenn du diesen geistig Behinderten siehst, dass du dir bewusst bist, welche gewaltige Gabe du eigentlich von Allah subhanahu wa ta'ala hast. Denn du gehst nicht in irgendeine Straßenecke und urinierst oder machst irgendwelche Taten auf der Straße oder zu Hause, welche nicht angemessen wären oder welche nicht angemessen sind. Deswegen ist das eine Erinnerung für uns von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir einen solchen Behinderten geistig zurückgeblieben sehen. Ebenfalls ist es eine Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch oftmals, oder wenn man ein Kind bekommt, wenn man Vater oder Mutter wird von einem Kind, das vielleicht krank ist, dann stellt man sich oft die Frage, warum bin ich damit geprüft und warum wird das Kind so hart geprüft und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, dass Allah sagt, wenn ich einen von meinen Dienern mit seinen zwei Lieblingen, und mit diesen zwei Lieblingen sind die Augen gemeint. Wenn ich einen von meinen Dienern mit seinen Augen prüfe, mit seinem Augenlicht, mit seinem Sehvermögen, und er ist sozusagen geduldig, dann gibt es dafür keine Entlohnung außer das Paradies. Dann gibt es dafür keine Entlohnung außer das Paradies. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, den Stellenwert, wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala damit geprüft wird. Auch wenn man ein Kind bekommt, das vielleicht geistig behindert ist, man sollte nicht voreilig sein. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Und das ist das, was man immer vor Augen halten sollte. Egal, was einem widerfährt, was die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala angeht, sollte man sich immer bewusst werden. Und egal, was passiert an Vorherbestimmung, setz es immer unter diesen Mantel, indem du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist keinem ungerecht. Das heißt, dass du das bekommen hast, ist ein Zeugnis und ein Resultat für die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah azza wa jalla dich prüft, indem er dir vielleicht ein krankes Kind gibt oder ähnliches. Und wie der Sheikh erwähnt, es gibt Leute des Iman, Leute des Glaubens, die den Glauben verinnerlicht haben, die sich dessen auch bewusst sind. Der Sheikh erwähnt, aus seinem näheren Umkreis, aus seinem näheren Umfeld, gab es eine Familie, welche geprüft worden ist mit einem behinderten Jungen, der im Verstand behindert ist, geistig behindert ist. Und bis zu seinem 14. Lebensalter mussten sie ihn überall hintragen, wenn es zu den Ärzten geht. Wenn er sein Geschäft verrichtet hat, mussten sie ihn hinbringen, ihn sauber machen, ihn anreichen und so weiter und so fort. Alles mit ihm machen. Alles mit ihm machen. Und als er verstorben ist, haben sie gesagt, wir sind traurig darüber, Wir waren wahrlich in Khair, wir waren in viel Gutem und in Barmherzigkeit zu seinen Lebzeiten. Das sind Leute, die sich bewusst geworden sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine gewisse Weisheit dahinter hat. Und deswegen, wie wir gesagt haben, erstens, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Und zweitens sollte man sich auch dessen immer bewusst sein, wie Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung im Koran sagt, und er wird nicht gefragt nach dem, was er macht, und sie werden gefragt. Ja, Allah azza wa jal wird uns fragen nach dem, was wir machen oder gemacht haben, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht nach dem gefragt, was er gemacht hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allweise, der Gerechte, derjenige, der niemals ungerecht ist zu einem seiner Diener. Das heißt, diese geistige Behinderung, ja, diese Behinderung, welche den Verstand betreffen, sind ebenfalls ein Grund dafür, dass ein Mensch ja weder fasten noch irgendwelche Taten vollziehen muss, sei es jetzt das Gebet oder wie auch immer, denn es wird von ihm nicht angenommen. Er ist nicht voll zurechnungsfähig und hat keine Kenntnis über diese Ibadah. Ebenfalls, was auch eine Weisheit ist, dass man, beispielsweise, wenn es den Kranken nicht geben würde, würde es niemanden geben, der den Kranken heilt, würde es keine Ärzte geben und so weiter und so fort. Aber nicht nur das, dann mag der ein oder andere sagen, dann würde es andere Jobs geben und so weiter und so fort. Aber man sollte sich bewusst werden, dass die Mediziner auch die Krankheiten nutzen, um zukünftigen Schaden abzuwehren. Ja, wenn jetzt irgendein Virus im Umlauf ist oder sowas und man nimmt von diesem Virus und man sieht, was ausschlaggebende Punkt war, dass dieser Virus sich verbreitet hat und so weiter, dann nimmt man davon Proben und so weiter und dann am Ende kommt man zu der Erkenntnis, dass man ein gewisses Medikament entwickelt, was die Verbreitung dieses Virus unterbindet. Und deswegen sehen wir, dass in früheren Zeiten, wenn zu früheren Zeiten die Pest ausgebrochen ist, dann hat das ganze Völker vernichtet. Ja, nicht nur einen ganzen Stammbaum, sondern ganze Völker sind verstorben und waren auf einmal weg, waren verstorben. Deswegen ist das auch eine Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala hinter dieser Krankheit. Und man sollte sich immer bewusst werden, Allah azza wa jal ist nicht ungerecht und Allah azza wa jal wird uns fragen nach dem, was wir handeln. Und wir fragen nicht Allah subhanahu wa ta'ala nach dem, was er tut.
الشرط الثالث والأخير من شروط الوجوب مع الصحة هو شرط الطهارة من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الطهارة من دم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. المرأة إن حاضت يحرم عليها الصيام، فإن صامت فهي آثمة مخالفة لله ولرسوله. لأن بعض النساء للأسف من عوام تقول لك ازاي افطر، انا هفضل كده ماسكة لغاية قبل المغرب بخمس دقايق بعد كده ابقى افطر. آثمة يحرم هذا، انت حائض، انت ممنوعة من الصيام. حديث الصحيح، جاءت سائلة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها احرورية انت، يعني انت من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني إيه؟ يعني لازم نفطر في فترة الحيض ونقضي بعد رمضان. فلا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تمسك يومها بحجة أنها تعظم الشهر. أنت هكذا لا تعظمين الشهر، أنت أسأت إلى الصيام وأسأت إلى الشهر. لماذا؟ لأن الحائض لا يجوز لها الصيام. إن بعض الناس العوام في بلادنا تقول لك إزاي يا ابني أنا هفطر، طب أنا هفطر بس إمتى؟ قبل المغرب بشوي، أفضل ماسكة طول اليوم احتراما لليوم. يا ست الله يكرمك، احترام اليوم تطبيق الشرع مش مخالفة الشرع. لا يجوز لك الصوم يا أخت، يحرم. فلازم نعلم النساء ده تقوم من صبيحة يومها مفطرة تأكل وتشرب لأنها حائض لا يجوز لها أن تمسك. فالحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، فعليهم الفطر فترة الحيض أو النفاس ثم القضاء بعد رمضان. نعم.
Dann kommen wir zur letzten Bedingung, die wir erwähnen in dieser Hinsicht. Wir haben gesagt, erstens die Religion des Islam, zweitens haben wir erwähnt, dass wir bei vollem verstandlicher Zugehörigkeit sind und drittens, dass man frei ist von der Regelblutung, von der Monatsperiode der Frau und der Nachblutung nach dem Gebären eines Kindes. Denn für diese Personengruppe sagen wir nicht, dass es nicht erlaubt ist, sondern es ist verboten, dass sie fastet. Für die Frau, die ihre Periode hat, bzw. die Nachblutung nach dem Gebären eines Kindes, für sie ist es verboten zu fasten. Und es gibt viele Frauen, die sagen, ich möchte den Tag sozusagen verehren oder den Monat Ramadan verehren, ja, ich möchte ihn in Ehren halten, indem ich den ganzen Tag faste und 5 Minuten vor Adhan al-Maghrib, bevor man essen und trinken darf, dann esse ich und trinke ich. Ja, nee, es wird von denen nicht angenommen, vielmehr ist es verboten. Es ist verboten, dass die Frau fastet während dieser Zeit. Sie sollte von ihrem Schlaf auferstehen, essen und trinken und den Tag ganz normal gestalten, wie einen Tag außerhalb Ramadans. Ja? Der Beweis dafür ist, dass eine Frau zu Aisha radiallahu anha gekommen ist und ihr gesagt hat, O Mutter der Gläubige, wie ist es denn wohl? Yani, da, diese Frage, das werden wir noch näher ein bisschen besser erläutern. Sie sagt ihr, wie ist es denn, dass jemand das Gebet nachbetet, aber dass er das Gebet nicht nachbetet, aber die Tage nachfastet, wenn sie ihre Periode hat. Ja? Und dann hat ihr Aisha radiallahu anha gesagt, Haruri, yani das ist bekommen von dem Ort Harura, dort wo sich die Khawarij getroffen haben, dort wo sie sich getroffen haben und ihre Pläne geschmiedet haben. Ist nah von Al-Kufa, yani eine Stadt im Irak. Diese Stadt namens Harura, so hat ja Aisha radiallahu anha gesagt, yani gehörst du zu diesem Personenkreis, ja, welche dann später die Khawarij waren. Und hier sehen wir diese Strenge, die Aisha radiallahu anha an den Tag gelegt hat, indem sie ihr gesagt hat, gehörst du etwa zu denjenigen? Damit will sie zeigen, und sie hat ihr das auch erklärt, indem sie gesagt hat, wahrlich zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten wir unsere Periode und uns wurde es auferlegt, dass wir das Gebet nicht nachbeten, aber die Monate bzw. die Tage vom Fastenmonat Ramadan, dass wir diese nachholen. Was ich gemeint habe mit dieser Frage, die sie ihr gestellt hat, dahinter bzw. von der Fragestellung lässt sich erkennen, dass damit ein gewisser Zweck getroffen werden sollte mit dieser Frage, ja, wie ist es denn, die Fastentage sollen wir nachholen, aber nicht etwa das Gebet, ja, als würde sie damit etwas assoziieren, als würde sie damit yani versuchen, eine Bedeutung beiläufig mitzugeben, ja, als würde sie damit eine Message senden wollen, indem sie sagt, wie kann es denn sein, die Tage sollen wir etwa nachfasten, aber das Gebet sollen wir nicht nachholen, und deswegen hat Aisha radiallahu anha diese Strenge an den Tag gelegt, indem sie ihr gesagt hat, gehörst du etwa zu denen und denjenigen? Und dann hat sie ihr beigebracht, indem sie ihr gesagt hat, wahrlich zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir unsere Periode hatten, so wurde uns auferlegt, dass wir die Tage des Monats Ramadan nachfasten, aber nicht die Tage, an denen wir nicht gebetet haben, nachbeten. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man das seinen Frauen beibringen, sei es jetzt den weiblichen Angehörigen deiner Familie, dass man an Tagen, an denen man seine Periode hat, oder diese Nachblutung nach dem Gebären eines Kindes, dass es für dich verboten ist zu fasten. Du solltest ganz normal essen und trinken und deinen Tag so gestalten.
أختم اللقاء بهذا التنبيه النهاردة إخوة 16 رمضان يعني نحن نقبل على العشر الأواخر من رمضان والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله وكان يعتكف التماس ليلة القدر. المشكلة إن إحنا في زماننا إخوة بدأنا بعض المفاهيم الكثيرة تختل عندنا. المفترض التماس ليلة القدر يكون بالعبادة مش بالطعام والشراب، أليس كذلك؟ بلى، لأن النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إحنا للأسف الواحد صدم حتى لما جينا الغرب أصبحت الليالي الوترية مثلا البعض بيأخذ بالاجتهاد على ليلة 27 أصبحت ليلة أكل وشرب واحتفالات مش ليلة عبادة. تلاقي واحد يقول لك أنا عامل إيه؟ نعزم الناس، مش الليلة دي خالص، الليلة دي ليلة قيام، ليلة اجتهاد، مش ليلة أكل ولا شرب. عايز تفطر الصائمين ماشي فطرهم في الفطور، عايز تسحرهم ماشي سحرهم في السحور، مش يجي يقول لك في نص الليلة أنا عاملين عزومة وأكل واجتمعوا، ضيعت على الناس الليلة، ضيعت العبادة، ضيعت القيام، ضيعت الاستغفار، ضيعت الدعاء، وابتدعت. وليست هذه من السنة، لأن الليلة في الأصل فيها إيه؟ من قام ليلة القدر، ما قالش من عزم الناس على الطعام، هو بيفتكر أنها قربة وهي مش قربة، هي اسم. يبقى بينفق ويأسم، ينفق ويأسم، وكمان يضيع الليلة على غيره من العباد. نقول لك لا، دي مش ليلة أكل ولا شرب، عايز تأكل في الفطور في المغرب، هات الخروف واذبح للناس يفطروا فطر صائم، على إنه تفطير صائم وما تخصش كمان، عندك العشر الأخير كلهم فطر الصائمين، لك بمثل أجر كل صائم. إنما بعض المساجد هنا في الغرب يجي مثلا يقول لك هو خد بالاجتهاد على النبي 327، المفترض نعمل ايه؟ نجتهد في العباده صح؟ لا، ده واحد دابع خروف يقول لك الاخوه ان شاء الله على الساعه 11 ولا 12 في اكل، اكل ايه؟ ده وقت ذروه القيام، وقت الاجتهاد، وقت الطاعات مش وقت الطعام، خلاص؟ فضيع الليله على ايه؟ على الناس، وابتدع وخالف واثم ونفقته باطلة غير مقبولة. نفقته باطلة غير مقبولة. ليه؟ لأنه كان سببا في ذهاب سنة وإحلال بدعة. نقول لك لا، عدل بس الأمر وخليها شرعية. فطر الصائمين على الفطور. اللي هتجيبه كأكل جيبه فين؟ في المغرب يفطروا. عايز تجيب أكل جيبه في السحور قبيل الفجر بعد ما يخلصوا قيام الليلة ويدعون ويجأرون إلى ربهم بالدعاء. إنما اللي بيحصل من مخالفات لازم ننقى بنفسنا. طب يا عم الشيخ، هل يجوز لي أن أشارك؟ لا تشارك. إن وجدت مسجدا بهذه الكيفية فلا تشارك معهم، اذهب لمسجد يقيم الليل، اذهب لمسجد يتهجدون، لكن مسجد يلعبون ويأكلون ويشربون ضيعوا الليلة، ضيعوا ليلة الاجتهاد في العبادة، فلا تشاركهم ولا تكن معهم ولا تكن في وسطهم. لماذا؟ لأنك خالفت هدي نبيك، ودي بدعة، والمفترض نبتعد عن البدع. ما هيش ليلة احتفالات ولا مسابقات ولا أكل ولا شرب، دي ليلة إيه؟ عبادة. فانتبهوا لهذا، الله يرضى عليكم، نصيحة من محب يحب لكم الخير. عايز تكرم الناس بالطعام، اكرم الصائمين في الفطور، اكرم اللي بيتصحروا بعد القيام والتهجد، لكن ما تجيش في الليلة تضيع عليهم الليلة في وسطها اللي هي ليلة القيام والتهجد، وتيجي تعمل لي انت ايه؟ المرميطة، مرمطتنا معاك، وبعدتنا عن العبادة، وبعدتنا عن الذكر، وبعدتنا عن الدعاء. انظر الى حرص امنا عائشة، يا رسول الله لو ادركت ليلة القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى ليلة دعاء ولا لا؟ ليلة اغتنام ولا لا؟ مش ليلة اكل ولا شرب. فالبعض بيعتقد أنه يحسن عملا ويخشى أن يدخل في قول الله تعالى ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة خطيرة جدا. فيا إخوة، الليالي العشر ليالي اجتهاد في العبادة والطاعة، مش ليالي أكل ولا شرب، الله يرضى عليكم. مش ليالي احتفالات، لا والله، زي ما في بلادنا كده يقول لك الاحتفال بليلة القدر شكرا، ضيعوا العبادة على الناس. فدي مصيبة خطيرة جدا، مصيبة. احتفال ايه؟ الاحتفال بها عبادة وطاعة وذكر لله ودعاء، مش اكل ولا شرب ولا له ولا عبس، خلاص. فننتبه لهذا. فوصية محب، اغتنموا ما بقي من رمضان، اجتهدوا في التماس ليلة القدر في العشر الاواخر. ربما ما تستطيع الاعتكاف لعملك او لكذا، فلا حرج، كلما دخلت المسجد انو اعتكاف الفترة اللي انت موجود فيه ولو ساعة، تحسب لك اعتكافا جزئيا على قول بعض العلماء. انت كده كده جاي المسجد صح؟ جاي تصلي التراويح صح؟ في العشر الأواخر صح؟ انو اعتكافا. هتقعد ساعة مع الإمام صح؟ حسبت لك اعتكاف وأخذت أجر الاعتكاف، خلاص. هاجي أصلي العصر بعد على الأقل نص ساعة، أتوضى وانتظر الإقامة وكذا وبصلي صح؟ انو انت داخل اعتكاف. بتيجي تصلي المغرب ها؟ وربما يكون في فطور مجمع في المسجد مثلا، انو اعتكاف. وهكذا كل ما تدخل المسجد في العشر الاخير من رمضان انو ايه؟ ان انت معتكف الفتره دي اللي هتقضيها في المسجد، فيكتب لك اجر اعتكاف جزئي مش كلي، الكل يعني العشر ليالي. طب انا مثلا عندي عمل ما اقدرش اتركه، ما عنديش اجازه مثلا، خلاص لا حرج. بتيجي من شغلك امتى؟ الساعه 2 مثلا، خلاص بتوضى واجهز باجي اصلي العصر، انو الاعتكاف. ويا حبذا اقعد لي ساعه كمان بعد العصر اقرا القران وانا معتكف اهو، يبقى خدت اجر اعتكاف. عندي مثلا السبت عطله صح، اجي يوم الجمعه بالليل انوي اعتكاف ليله، الله، ادخل من غروب الشمس من المغرب افطر مع الاخوه وامكس معهم حتى شروق الشمس، ما انا كده بكره عطله صح،
يبقى اعتكفت ليلة في العشر الأواخر وهكذا أو ليلتين، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل. دي أيام اغتنام، اغتنم، فتحاول تجتهد أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من التهجد والقيام. ومن قام العشر أدرك ليلة القدر. والله اللي يقيم العشر ليلة الأخير هيدرك ليلة القدر لا محال. حاجة تانية يا إخوة، إدراك ليلة القدر مش في بسجد فقط، التمسوا ليلة القدر أيضا في بر الوالدين في العشر الأواخر، التمسوا ليلة القدر أيضا في صلة الأرحام في العشر الأواخر، التمسوا ليلة القدر أيضا في العشر بإفطار الصائمين، اغتنموا ليلة القدر والتمسوها في العشر الأواخر بالجود والكرم وحسن الجوار بإكرام ضيف. ده كله التماس ليلة القدر مش في المسجد فقط. خلاص كده الأخت اللي تقول لك جالي حيض في العشر الأواخر مش هتحرمي، التمسي ليلة القدر وأنت حائض في صلتك للأرحام، في طاعتك لزوجك، في خدمتك لولدك، التمسي ليلة القدر في سماعك للقرآن، في كثرة دعائك، فأنت لن تحرمي، تؤجري في ليلة القدر وتأخذي أجر من أدرك ليلة القدر. فليلة القدر للجميع، التمسوها وحافظوا عليها. هل يا ترى ندرك رمضان آخر أم لا؟ هذا هو السؤال. فهذه نصيحة محب، اغتنموا ما بقي من رمضان يغفر لكم ما مضى.
Als abschließende Wort will ich so sagen, liebe Geschwister, dass wir jetzt die Hälfte des Monats Ramadan hinter uns haben und wie bekannt ist, dass die Nacht der Bestimmung in den letzten 10 Nächten ist und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert ist, dass er sich yani aufgemacht hat, seinen Schlafplatz geräumt hat und sozusagen die letzten 10 Nächte auch nochmal ausgenutzt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Laylatul Qadr betet, yani man qama, wer es verrichtet, wer diese Nacht im Gebet sozusagen verrichtet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Diese Nacht ist eine Nacht in den letzten 10 Nächten. Wann diese Nacht ist, dies ist eine aus der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, ist diese Kenntnis nicht bis zu uns durchgedrungen. Aber man sollte sich bewusst werden, dass derjenige, der die gesamten letzten 10 Nächte yani im Guten verbringt, im Gebet verbringt, die Nächte durchbetet und so weiter und so fort, der hat auf jeden Fall den Lohn von Laylatul Qadr erlangt. Warum? Wenn er die ganzen 10 Nächte damit beschäftigt ist, dann hat er auch diese bestimmte Nacht getroffen. Man sollte sich auch bewusst werden, dass diese, ich nenne es mal, ja, kürzlich hinzugefügten traditionellen Ereignisse oftmals, dass man in den Moscheen sagt, in der Nacht zum 27. wird gemeinsam gegessen, und wir feiern es und wir treffen uns mit Freunden oder mit Familie zu Hause und wir essen und wir trinken und wir haben Spaß. Wir feiern die Nacht der Bestimmung. Dies ist eine Sache, welche erstens keinen Hand und Fuß in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat und vielmehr eine Erneuerung in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen gilt als Ratschlag für dich, wenn du zu solchen Anlässen eingeladen wirst, dass du diese Einladung ablehnst und nicht dahin gehst und dich auf keinen Fall unter diesen Menschen aufhältst. Warum? Diese Nacht, liebe Geschwister, ist dafür da, dass man sie im Gebet verrichtet, dass man sie im Gebet verbringt, dass man viel Dua macht, dass man viel rezitiert und so weiter und so fort, damit man auch tatsächlich diese Belohnung bekommt, dass man die Sünden vergeben bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch sehen wir bei Aisha radiallahu anha, yani wir sehen, wie ihre Standhaftigkeit war, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, O Gesandter Allahs, wenn ich diese Nacht der Bestimmung erreiche, was empfiehlst du mir oder was soll ich sagen? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt, ja Aisha, wenn du diese Nacht erlangst, dann sprich viel. O Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergebe mir. O Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergebe mir. Und diese Dua sollten auch wir viel und oft sprechen in den letzten 10 Nächten, liebe Geschwister. Auch sollte man sich bewusst werden, dass Laylatul Qadr, yani die Nacht der Bestimmung, nicht nur erlangt werden kann mit Gebeten und so weiter und so fort, sondern auch mit der Güte gegenüber den Eltern, die Güte gegenüber den Nachbarn, die Güte mit seinen Mitmenschen, mit seiner Familie, mit seinen Angehörigen, ja, die viele gute Dinge, die man machen kann, Azkar und Koran zu lesen und so, viele gute Dinge, die man machen kann. Auch für die Frau, die vielleicht ihre Menstruation bekommen hat in den letzten 10 Nächten und dann vielleicht verzweifelt, dass sie unbedingt was machen wollte, auch sie kann viel machen. Ja, mit ihrer Familie, mit ihren Verwandtschaftsangehörigen, die Verwandtschaftsbande pflegen, den Koran zu hören, dass man viel Dua machen soll, dass man viel Zikr machen soll und so weiter. Ja, nee, es sind, liebe Geschwister, niemand ist von diesem Khayr, diesem Guten vorhandenen in diesen letzten 10 Nächten, ja, nee, niemand bleibt dessen verwehrt, außer derjenige, der sich selbst ausgesucht hat, dass er davon verwehrt bleibt. Das heißt, man sollte sich dessen bewusst sein, auch wie der Sheikh erwähnt hat, dass man I'tikaf macht. Dieses I'tikaf bedeutet, dass man sich abschottet und sich einschließt sozusagen in der Moschee und sich die Zeit frei hält für die Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man in der Lage ist, dies über die gesamten letzten 10 Nächte zu machen, dann ist das sehr lobenswert. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann sollte man immer, wenn man die Moschee betritt, sollte man die Absicht fassen, dass man I'tikaf vollzieht. Wenn du beispielsweise in die Moschee kommst zum Asr-Gebet und du weißt, ich muss jetzt Wudu nehmen und Azan, Iqama und so weiter und so fort, diese Zeit wird dir als I'tikaf gut geschrieben. Wenn du nachts zum Tarawih kommst, das wird dir gut geschrieben. Wenn du zum Maghrib kommst und dann gibt es vielleicht gemeinsames Fastenbrechen, auch das wird dir gut geschrieben. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, diese letzten 10 Nächte. Und wenn jemand unbedingt sagt, aber ich will unbedingt in den letzten 10 Nächten jemanden zum Essen einladen, dann kann er das immer noch tun, indem er die Leute zum Iftar oder zum Sahur einlädt. Ja, und dies ist eine Tür, die dir immer offen bleibt, die verwehrt dir keiner. Was das Verpönte ist, wenn man die Menschen mitten in der Nacht zusammenbringt, zum Essen und zum Trinken und Spaß haben und lachen und so weiter und so fort, obwohl das eine Zeit der Ibadah ist. Deswegen sollte man sich dies nochmal vor Augen halten und sich bewusst sein, liebe Geschwister, dass es eine gewaltige Möglichkeit ist, die Vergebung der Sünden zu erlangen. Und wer von uns weiß, ob er den nächsten Ramadan nochmal erleben wird und ob er wieder diese Möglichkeit haben wird. Ihr sagt diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.